Chris, ich muss dir einfach sagen, ich habe diesen Post gemacht mit pinken Handschuhen, also mit pinken einsatzmedizinischen Handschuhen für die Patientenversorgung. Ich habe unfassbar viele geile Nachrichten bekommen. Alle wollen die irgendwie haben. Die finden das ganz toll, dass wir auch mal pink tragen.
Ist so, ich habe die auf dem Blaulichttag bei uns ja getragen und da gab es ja auch schon einige, wo habt ihr die her und so. Die gibt es ganz normal im Handel zu kaufen und unser Chef meinte einfach mal so, ich bringe jetzt mal auf jede Woche so ein paar rosa Handschuhe in jeder Größe und mittlerweile sind die schon fast vergriffen.
Ja,
die jeder haben will.
Ich finde das ja Weltklasse. Auch in meiner Größe, ich trage ja L, also eigentlich ein bisschen größere Hände und finde das eigentlich super. Also irgendwie vor allem, es ist auch so ein farbliches Pendant zu unserer Einsatzkleidung.
Ist so, das, und das fällt halt super auf, ne, wenn da jemand, unsere Azubine zum Beispiel im zweiten Lehrjahr, die trägt jetzt ja immer quasi, sie nennt es immer das diverse Tragen, einen blauen Handschuh, einen rosa Handschuh und das findet sie immer ganz toll. Und ja, jeder darf sich aussuchen, mit welcher Hand er dann behandelt wird. Wahrscheinlich kann sie es mit beiden irgendwie dann stechen oder sowas ähnliches. Also die kommen auf jeden Fall gut an. Was bei mir nicht so gut ankam, waren meine NEF-Dienste, die waren fast langweilig. Es gab vielleicht einen coolen Fall, von dem möchte ich gerne berichten. Meiner war, ja, wir wussten nachher schon gar nicht mehr, was wir tun sollten.
Ja, und ich habe dann mal meinen Rekord jetzt wirklich mal überboten, habe einfach mal eine 9 aufgestellt.
Ja.
Also 9 Einsätze in einem NEF.
9 Einsätze, das musst du gleich mal erzählen, glaube ich.
Du hast mich ja abgelöst, hast mich ja auch gesehen, wie ich da noch drauf war oder auch nicht mehr drauf war.
Das erzählen wir gleich mal, weil Mike war wirklich nicht mehr zu gebrauchen, aber wir hauen erstmal das Intro raus, bis gleich.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.
Was für eine geile Woche.
Auf jeden
Was Fall. Für eine aufregende Woche und wie viel eigentlich los war.
Es ist so viel passiert und ich habe Mike tatsächlich noch nie so fertig gesehen wie in dieser Woche und auch so überschwänglich. Also es ist wirklich eine Auf- und Abfahrt, eine Achterbahnfahrt mit Mikes Gefühlen und meinen auch, muss ich sagen. Also ich war teilweise diese Woche auch schon ein bisschen genervt. Ja, du hast es ja auch ein bisschen an meinem Ton gemerkt.
Ich habe das ein bisschen an, ja, das Gute ist, du sagst immer, es liegt nicht an dir.
Ja,
ist übrigens der geilste Satz
ist
überall.
So, oder? Und Subtext
liegt,
dann.
Es liegt nicht an dir. Aha.
Mhm. Ja, das ja.
Ich weiß, dass es hoffentlich nicht an mir liegt.
Nein, natürlich nicht. Aber es kommen ja auch immer viele Sachen auf. Erstens, du hast natürlich Dienst, dann triffst du dich noch mit ärztlichen Leitern. Na, da erzähle ich auch gleich mal was. Darf man auch erzählen, ich habe es ja auch gefragt. Wo du natürlich wieder zitterst. Dann ist man plötzlich in Berlin gefangen. In einer Talkshow, 2 Stunden lang mit einem Politiker. Um dann schon wieder auf dem NEF irgendwann wieder zu sitzen und Einsätze zu fahren, während Mike natürlich nach Köln reist und dort schon wieder Aufnahmen macht für Sat.1 Notruf. Ne? Also ja. Was für ein Jet-Set-Erleben.
Total, und ich muss mich auch ein bisschen schämen, also umweltfreundlich waren die ganze Nummer jetzt nicht, aber es gehört halt auch ein bisschen dazu und es macht ja immer noch Spaß.
Absolut. Und dann haben wir auch noch eine Wache umgebaut. Ne, das kam ja
spontan.
Auch, ganz spontan so, auf 3 eine Wache umgebaut. Da wollten wir erst 2 Zimmer nur umbauen. Das sind dann mittlerweile 4 geworden und eine Garage. Ja, warum auch nicht, ne, wenn man schon mal Zeit hat.
Und ihr müsst euch vorstellen, ich hatte Dienst an dem Tag, an dem die Wache umgebaut wurde, bin aber mal rumgefahren mit dem Rettungswagen. War schon irgendwie später Nachmittag. Alle waren irre fertig, haben da in der Fahrzeughalle gesessen, nur noch so eine Paulaner getrunken und nichts mehr los. Und Chris kommt und so, Chris hat einen neuen Werkzeugkoffer.
Ja.
Und seitdem er diesen Werkzeugkoffer hat, ist er der Handwerker.
Ich liebe
ihn. Da ist er der Money.
Ich habe einen Akkubohrer, also so einen Schlagbohrer. So
Wahnsinn.
Richtig geiles
und
Teil.
Alle sind kaputt und im Hintergrund hörst du dieses Wum, Wum.
Ja.
Ich sag, was ist mit dir jetzt? Na, jetzt wird gebohrt hier. Also, nimm dir das Ding weg. Es war echt geil.
Die haben Löcher angezeichnet. Ich habe gebohrt. Die wollten einen Schreibtisch da haben. Ich habe gebohrt. Und die wollen dann PC haben. Ich habe Kabel verlegt. Ja, okay, gut, machen wir doch einfach. Neues Azubi-Zimmer, kein Problem. In 2 Minuten fertig.
Ja, dann sollte man nochmal drüber nachdenken, ne, was unser Stundenlohn gerade ist und was eigentlich so ein Handwerkerstundenlohn ausmacht.
Ja, da sollten wir nochmal drüber reden. Aber das war auf jeden Fall schon mal eine schöne, spannende Sache. Aber es ist auch wirklich toll, wenn du da plötzlich 8, 9, 10, 12 Kollegen da hast und die alle auf einmal so enthusiastisch sind, alles ausräumen. Wir haben teilweise noch so alte Briefe gefunden, so Schreiben zwischen, keine Ahnung, Rettungsdienstleitung und Wachleitung aus 1998. Da hat man noch mit Schreibmaschine teilweise sogar geschrieben, fand ich ganz spannend.
Ja.
Und wie man auch mal vor allen Dingen da miteinander geredet hat, das kann ich gar nicht erzählen. Das ist wirklich...
Das war glaube ich so dieses...
Highlight.
Von oben herab klingt jetzt böse, aber da war so richtig so, Die Regierung beschließt.
Also irgendwas stand so ähnlich drin, wie, dass die Wachleitersitzung nicht stattgefunden hat, finde ich jetzt nicht bedauerlich. Der Nutzen erschließt sich nicht bei dem Zeitaufwand, den man dafür teilweise betreibt. Also so sehen wir das heute natürlich nicht mehr. Und so könnte man auch gar nicht mehr reden mit Vorgesetzten und Ähnlichem. Aber ja, das war früher manchmal auch so der Ton. Noch 1998 teilweise. Also das war wirklich spannend. Was ich auch schön finde, ist, ihr schreibt uns ja immer wieder Hörerfragen, aber auch Kommentare auf die Webseite. Ihr könnt ja zu jeder Folge auch Kommentare setzen. Und uns ist tatsächlich ein Fauxpas passiert, glaube ich.
Ja, so ein kleiner mir vor allem, ne? Also ich habe in unserer Unfallfolge, müsste das ja gewesen sein, erwähnt, dass sich die Energien quasi, wenn zwei Fahrzeuge gegeneinander kollidieren, addieren. Das ist nur bedingt richtig. Also da ist mir wirklich der Fehler unterlaufen, dass ich das auch blöd formuliert habe. Also Entschuldigung an dieser Stelle und danke Frank an diesen Kommentar. Also die kinetische Energie, die insgesamt wirkt, die addiert sich auf. Jedoch ist aber die Energie, die auf die einzelnen Fahrzeuge wirkt, die teilt sich natürlich wieder auf. Das wäre auch sonst irgendwie nicht cool, wenn die komplette Energie quasi auf ein Fahrzeug, denn würden wir nur noch Würfel haben, wenn wir da ankommen. Von daher, verzeiht mir bitte diesen Fauxpas. Und Frank, du hast völlig recht.
Ja, Frank hat das auch natürlich gleich mit einem Link und so weiter. Dann könnt ihr mal gucken, wir haben den Kommentar auch dann freigegeben. Wir müssen das immer wegen Spam so ein bisschen machen. Wir machen das gar nicht, um zu zensieren, sondern wirklich wegen, damit ihr nicht so Spam-Kommentare machen könnt. Er hat auch einen Link reingesetzt, den haben wir auch freigegeben. Könnt ihr mal drauf gucken bei der Folge. Das ist auf jeden Fall ganz cool. Vielen Dank nochmal für den Hinweis natürlich. Wir haben da einen kleinen Logikfehler drin gehabt, aber nichtsdestotrotz, die Kräfte, die da wirken, sind schon heavy und die sollte man auf jeden Fall immer mit beachten. Und ich finde das immer super spannend in der Ausbildung übrigens, wenn man das nochmal durchgeht und auch die Azubis fragt, wie ist denn die Energie jetzt? Ja, immer noch gleich. Ja, natürlich. Mhm. Na, und dann kommen die Organe, die auch noch gegen die Brustwand, gegen die Bauchwand und so drücken, ist immer alles gleich und das soll natürlich sich nicht weiter addieren, wenn da was aufeinander trifft, vor allem wenn man so gegen eine Wand fährt oder ähnliches. Ja.
Eben, das stimmt.
Eine andere Frage war vom Manuel drin und die finde ich mal spannend, können wir mal ganz kurz diskutieren. Und zwar ist erstmal die Frage, könnt ihr euch vorstellen, perspektivisch, dass euch eine KI dabei unterstützt zu protokollieren? Ähnlich wie das Mike schon mal bei einem Einsatz gemacht hat, als er nur da saß und geschrieben hat. Was war da los? Ich habe das wahrscheinlich ausgeblendet.
Nee, das war jetzt für mich dieser Umschwung auf das neue Tablet. Ne, weil man, das ist ja so Learning by Doing am Ende und da muss man sich echt ein bisschen durcharbeiten und ich hatte immer den Ansporn, weil meine Fahrten waren sonst immer länger, als ich auf der Landrettung war. Das hat alles gedauert, da habe ich ganz in Ruhe das Protokoll geschafft und hatte noch viel Zeit, mich mit dem Patienten zu unterhalten. Das ist hier in der Stadt deutlich schwieriger, weil die Wege kürzer sind. Und dann war ich jetzt wirklich zu Beginn, weil ich dachte, das muss jetzt klappen hier, das Protokoll. Also habe ich wirklich daneben gesessen, der Patient war durchweg stabil und habe aber leider nur das Protokoll geschrieben und nicht mehr großartig mit dem Patienten kommuniziert. Das fand ich im Nachhinein einfach doof.
Ach so.
Das ist der Hintergrund, glaube ich, der ganzen Sache. Und ich finde den Grundgedanken total geil, dass eine KI da irgendwie ist, die mir beim Protokollieren hilft. Mhm. Ich finde, was übrigens bei uns nicht geht, ich fand ja diese Spracheingabe, fand ich total geil bei meinen alten Tablets. Mhm. Und das ging mittlerweile ja auch sehr, sehr gut. Das geht leider hier nicht.
Ja, geht noch nicht. Das versucht man noch freizugeben, ist aber mit einem Online-Datenbank leider verknüpft. Und da muss man erstmal gucken, ob das so funktioniert, wie wir haben bei uns ja Windows zum Beispiel, nicht Apple, wo es dann lokal laufen würde. Und deswegen muss man noch datenschutztechnisch prüfen, ob das überhaupt geht, weil muss ja alles gesicherte Leitung sein und du weißt ja, wie das läuft. Ne? Also deswegen. Aber ich finde es trotzdem mal spannend, KI zu nutzen, weil wir hatten, also es war keine KI, das war aber trotzdem immer so ein bisschen hilfreich, wenn man zum Beispiel den Blutdruck so und so hat und die Frequenz so früher in unserem System, dann hat der teilweise auch schon mal vorgeschlagen, was da sein könnte, so diagnosemäßig, ne, Hypotonie, was auch immer, Schockindex, alles ausgerechnet. Und natürlich von all dem, was wir heute ins ABCDE-Schema eingeben, plus Sampler-Schema, plus UPQRS und was wir nicht noch alles haben, könnte man ja schon mit einer KI gewisse Sachen vordefinieren, als Vorschlag natürlich immer. Die menschliche Komponente muss natürlich immer noch entscheiden, welche Verdachtsdiagnose hier sein könnte. Aber warum sollte uns eine KI nicht dabei unterstützen, helfen? Auch ein EKG heutzutage. Es gibt super Apps, da kannst du ein ganzes EKG einscannen und der sagt dir, Mensch, also das, was ich hier sehe, das könnte hier schon mal, ne, so ein Linksschenkelblock.
Scheiße teuer übrigens. Sein.
Absolut teuer, aber durchaus möglich. Und unsere Geräte machen das ja mittlerweile. Die werten ja schon, ne, sei es LifePak, sei es C3, sei es Zoll, die werten ja mittlerweile schon mit Verdachtsdiagnosen so ein EKG AG aus? Also warum sowas nicht auf dem Protokoll nicht auch schon nutzen? Und wenn man dann noch eingeben würde, die Patientin hat beispielsweise schon ein bekanntes Vorhofflimmern, hat eine bekannte QT-Verlängerung, QT-Zeitverlängerung oder ähnliches. Und das mit alles einfließen, ich glaube, da können wir auf jeden Fall noch was machen. Die Frage ist, wann wird das Einzug im Rettungsdienst erhalten? Und wird es das überhaupt? Also wird man sich darauf einlassen?
Richtig. Es gab mal eine Projektphase, ich weiß halt nicht mal, wo sie herkommt. Ich habe davon nur gelesen, dass man quasi in sein Protokoll anklicken konnte als Notfallsanitäter, welchen Pfad gehe ich lang, welchen Behandlungspfad, Schmerzen, Apoplex und so weiter. Und das Protokoll hat daraufhin quasi aus Textbausteinen direkt aufgebaut, diesen Behandlungspfad. Also hat der Patient meinetwegen Schwindel, hat er Schmerz, hat er Kopfschmerzen, ja. Blutdruck, Erhöhung, hat er irgendwas in der Vorgeschichte. Und daraufhin hat das Protokoll aufgebaut. Die Fragen hat man so quasi beantwortet, ja, nein oder das und das und das. Und daraus hat er quasi so einen Minitext gemacht, also Fließtext.
Ja.
Das ist ja, finde ich, schon so ein bisschen KI-basiert. Es hat sich aber wohl nicht durchgesetzt.
Ja.
Weil, und den Aspekt finde ich durchaus wichtig und richtig, jeder Patient oder jedes Patientenprotokoll hat immer noch eine individuelle Note verdient.
Ja.
Was bei mir zum Beispiel heißt, der Patient oder dem Patient hat das Frühstück heute nicht geschmeckt. Und sowas schreibe ich rein.
Ja, und du manchmal, ne?
Weil ich dann einfach sage, ich habe den Patienten wirklich gesehen, ich habe ihn auch wirklich behandelt oder betreut. Dadurch glaubt mir das jeder, weil ich genau so einen individuellen Aspekt einfach mit reinnehme.
Ist so, bei mir ist es meistens auch so, dass der Protokoll auch beginnt, Patient sitzen vorgefunden, weil so Patient, also bei E nachher, dann Patient allein lebend, keine Verwandten drumherum, was auch immer, ne? Kann man auf jeden Fall immer noch mit reinsetzen. Ich finde das aber ganz spannend, wenn man zum Beispiel, wie du das gerade sagst, mit dem Behandlungsfaden, wenn man dahin geht, wir haben ja Leitlinien, sei es der Pyramidenprozess, sei es die SAAs und man dort quasi anhand der Symptome vielleicht sogar der Medikation, die man schon, der Patient schon hat, hier den Nutzern unterstützt und sagt, Mensch, also du gehst jetzt den Behandlungspfad, denk aber an die Wechselwirkung zwischen den beiden Medikamenten zum Beispiel, hilfreich, bevor ich eine Medikamentendatenbank durchsuche oder auch Embryotox, ne, also wenn es jetzt um Schwangerschaft geht und ähnliches, dass man da auch nochmal sagt, also diese Medikamente sind schon mal komplett tabu für dich in dem und dem Triminon.
Würde ich ne? Irre gut finden, ne? Gerade die Plazenta, da muss ich immer auch mal ganz kurz gucken,
ja.
Da bin ich auch ehrlich, weil einige sind Plazenta. Da gehört eigentlich einige wieder nicht. Also ist auch so, aber gucken ist ja auch eine beste Absicherung.
Gehört zu CRM ja mit dazu. Ne?
Richtig.
Und warum sollte ein Protokoll nicht auch ein bisschen helfen können? Ja, es ist erstmal eine Dokumentation, aber hey, wir haben ein Tablet vor uns und das kann weitaus mehr als nur ein Dokument schreiben wahrscheinlich. Ja. Also warum da nicht einfach eine KI oder was auch immer, und wenn es nur ein Algorithmus ist, damit einsetzen, der weiterhin unterstützt, ne? Um den Notstand immer noch sicherer zu machen, um gewisse Sachen auch einfach nicht zu vergessen. Ne? Und NAS 8, ne? Kommen wir gleich zu NAS 8 zum Beispiel, dass er sagt, hey, wie wäre es mal mit einem potenteren Mittel als Paracetamol oder Novamin oder was auch immer. Ja. Ich habe es schon wieder getan übrigens, ne?
NAS. GCS und NAS verwechselt. Oh, ja, grausam. Wir kennen es.
Grausam. Ja, es ist mir wirklich passiert. Also, wo wir gerade bei Protokollen sind. Ich wurde zu meiner ärztlichen Leitung gerufen und dachte so, eieiei, was habe ich jetzt? Ja, wir müssen uns über einen Einsatz unterhalten. Und dann war es auch noch ein Einsatz, der relativ spannend war, weil eine Person über 4 Meter unter Drogeneinfluss einfach auf den Boden geknallt ist, also runtergefallen, im freien Fall drauf und so weiter. Und spannend, dass diese Person noch gestanden hat und mit mir auf die Trage den einen Schritt gelaufen ist, weil er das so wollte. Und Vakuummatratze, Vollimmobilisation, Schockraum, ne? Wir haben alles gemacht und so weiter und ist auch alles gut gegangen. Und dann war es genau dieser Einsatz, ich dachte so, oh Gott, was hast du verkehrt gemacht? Jetzt war es mal schon so ein schweres Trauma und jetzt, und dann hat sie mir das Protokoll vorgelegt und dann sagt sie, jetzt lies nochmal ganz genau durch. Du hast hier angegeben GCS2. Und das hast du dreimal in deinem Fließtext gemacht. Ich so, ach du Schande, nee, das soll die Schmerzskala sein. Er hatte Schmerz, oh ja, oh. Und ich habe wirklich die ganze Zeit GCS2 und hier unten nochmal GCS2 reingeschrieben und meinte eigentlich nur, dass es ein Schmerz auf der Schmerzskala von 2 hat NAS. Ne? Also das haben wir dann nochmal etwas korrigiert im Nachhinein und sie musste halt auch einfach lachen. Das war auch das Einzige, warum sie mich gerufen hatte. Sie wollte die Story zwar trotzdem nochmal hören, so aus Qualitätssicherungsgründen. Aber das war, sagt sie auch so, oh Gott, wenn das eine Staatsanwalt. Natürlich, ein GCS2 gibt es erstmal gar nicht.
Genau, ich würde sagen, der Mindestwert ist 3.
Genau. Also man kann bei der Glasgow-Coma-Scale, nur für die es nicht kennen, kann man quasi herausfinden, wie der neurologische Status ist. Ne? Ja. 15 ist quasi vollkommen Bewusstsein, vollkommen motorisch in Ordnung, ist sofort ansprechbar und so weiter. GCS3 ist bewusstlos einfach.
Mhm. Ich habe aber auch schon mal in meinem Fließtext eine 16 geschrieben. Mit der Begründung dahinter, der Patient ist hyperaktiv.
Ja, so eine Kollegen gibt es auch. Manchmal geht es ja erst 16 oder 17 einfach, ja. Ja, gut, aber das würde dann schon, wenn es dann doch vorm Staatsanwalt landet.
Ja, nee, das war einfach nur, das war so ein Nonsens-Einsatz. In dem Sinne habe das wirklich so, das war meine individuelle Note.
Ja, aber auf jeden Fall spannend, was ich wie sehr schön finde, wenn man bei solchen Einsätzen dann auch mal produktiv mit der ärztlichen Leitung redet, ja, sich das erklären lässt, ne, warum auch Notarzt abbestellt, weil man da jetzt eben nichts großartig hatte, Load and Go quasi mit kurzer Immobilisation und einem Zugang und dann rein da und das ist fein, ne, wenn man das schön auswertet alles miteinander und nochmal, sie fragte mich dann noch ab, welche Komplikationen hätten jetzt noch auftreten können, was hast du währenddessen gemacht, Neurologie und so weiter, das war schon mal ganz cool, dass man da nochmal kurz durchgeht. Und auch überlegt, welches Schmerzmedikament hätte ich jetzt noch geben können, wenn es schlimmer geworden wäre, was auch immer. Also das und auch die Frage, warum kein Stiffneck? War auch schön, haben wir aber gut ausgewertet.
Das sind immer diese Gretchenfragen.
Ja, aber es war einfach nicht vorwurfsvoll. Ja, ja.
Und das mag ich gerade sehr gerne. Denn solche Fehler in dem Sinne fallen auf und es wird produktiv drüber geredet. Und das finde ich ganz nett. Hatte ich jetzt auch schon 2-3 Gespräche, die jetzt immer nur, weil ich irgendwie mal, keine Ahnung, ein Wort vergessen hatte, was aber irgendwie durchaus relevant ist. Aber von daher, die Gespräche sind immer ganz entspannt, unterstützend. Und auch gerade nach Medgaben wird mal kurz nachgefragt, hey, hättest du da nicht auch vielleicht eine Etage tiefer starten können, gerade bei der Analgesie?
Ja.
Und dann ist aber auch die Begründung, so wie ich sie auch oft dann reinschreibe, nein, aus dem und dem Grund, ein Patient, Paracetamol zum Beispiel, Patient sagt, Paracetamol hilft nie.
Ja.
Und dann sind aber irgendwann auch meine Möglichkeiten erschöpft. Also ne, gehe ich halt eine Etage höher. Und das hat dann auch wunderbar geklappt. Mhm. Zustand verbessert, fertig.
Ja, ist so. Du hattest ja jetzt deine ersten Tage mit Azubis bei uns quasi auf dem ATW, oder? Das ist schon toll, ich finde es einfach schön, wenn du mit NEF an der Notaufnahme stehst und drei oder zwei deiner RTWs steigen alle aus mit Azubis und kommen alle freudestrahlend an mit ihren ersten Notfällen und so, das erste Lehrjahr, die ersten Tage. Außer einer, der hatte bei uns ganz viel Pech, der hat nämlich 2 Nachtschichten gehabt mit 0 Einsätzen.
Ja, das war übrigens eine Schicht, die ich abgeben musste.
Ja,
ich musste dann nämlich die NEF-Schicht übernehmen,
ja,
wo ich 9 hatte.
Die Horrorschicht, ja.
Genau, ich würde es mal erwähnt haben an dieser Stelle. Danke, Chef.
Was waren denn in den 9, waren das wirklich 9 Einsätze, die auch wirklich sehr fordernd waren, oder?
Schlussendlich, es waren 9 Alarmierungen, das muss man auch mal sagen. Ich habe es einmal gerade so aus der Garage geschafft, dann wurden wir wieder abbestellt. 2-mal auf Anfahrt abgebrochen, aber nichtsdestotrotz, es war halt immer nachts, ne? Also Hose anziehen, runter zum Auto und erstmal losfahren. Dann waren die 6 Patienten, die ich gesehen habe, 5, sorry, nicht mal rettungsdienstwürdig.
Eieiei.
Und an dieser Stelle ganz kurz, niemals ein Vorwurf an die Leitstelle. Die Stichwörter waren alle schlaghaltig. Es war alles okay. Der Notruf wird so abgelaufen sein. Also niemals, um Gottes Willen, gar kein Vorwurf. Aber das ist denn schon, wow, was erzählen die? Also was erzählen die denn dem Notrufdisponenten für einen Schmarrn? Und dann kommst du da an, aha. So, ein Patient hat uns verdient.
Okay, einer hatte, von 9.
Genau, der hatte eine ausgeprägte Exazerbation, wirklich, den haben wir am Ende noch kniffen lassen. Mhm. Das war wirklich alles fein, dafür stehe ich super gerne nachts um 3 auf.
Also Exazerbation ist ja quasi die Verschlechterung eines schon bestehenden Krankheitszustandes.
Genau, in dem Fall eine COPD, also der chronisch obstruktiven Bronchitis, auch sehr weit verbreitet mittlerweile in allen Gegenden Deutschlands. Und ja, die können leider wirklich eine Akutverschlechterung erleiden. Das hin bis zur schwersten Atemnot, massiven Sättigungsabfall, aber dann leider auch eben irgendwann in einer Atemerschöpfung endet. Und da muss man natürlich zwischengrätschen.
Ja, da freut man sich wenigstens, dass man einem so richtig rettungsdienstmäßig auch mal helfen konnte. Genau. Aber 9 ist schon doll. Und einer von 9, also das ist
wirklich. Ihr müsst euch das Sache. Also an dieser Stelle, dann kannst du auch mal kurz lachen. Es ist mir exakt 3-mal passiert, dass ich in meinen Ruheraum gegangen bin, habe meine Hose geöffnet und habe sie ungefähr bis kurz über die Knie bekommen. In dem Moment ging der Pieper schon wieder. Und 3-mal, das ist 3-mal so böse, wenn du es 3-mal genau das gleiche erlebst und denkst dir, ach leck mich, dann leg ich mich halt gar.
Man muss aber auch wirklich mal sagen, man lässt sich schon drauf ein zu sagen, okay, ich gehe jetzt ins Bett und ich treck mich aus und so weiter und gehe ins. Das ist ja auch immer so ein Prozess, der ist anstrengend. Einfach nachts und dann wieder anziehen und wieder los.
Ja,
und
ich kam ja gar nicht zum Ausziehen, nee, also das muss man aber dazu sagen. Ja, Aber dann begab es sich jetzt auch, dass ich RTW mit Azubi hatte und da gab es einen Einsatz, eigentlich zwei Einsätze, wobei einer mich schon wieder genervt hat, aber das machen wir später. Gab es einen Einsatz, wo ich sage, jupp, der macht einfach 9, 10, 12 Kackeinsätze weg.
Ja.
Und das war wirklich einfach der Klassiker, ein Bilderbuch, ein Märchen von Herzinfarkt. Natürlich nicht gut für einen Patienten, ganz ohne Frage. Und wenn wir immer so drüber reden, hat das durchaus einen makaberen Beigeschmack.
Ja, so langsam sollten die Leute das wissen, was wir meinen.
Aber genau. Ja. Aber genau das hat mir gleich wieder gezeigt, jupp, dafür habe ich diesen Job gelernt, dafür liebe ich diesen Job. Und dann geht auch sofort so ein Schalter in jedem Kopf von dem ganzen Team um und sagt, so, und jetzt funktionieren wir mal. Und das war wirklich ein Mann um die 70. Wir kamen rein, waren auch mit Notarzt parallel alarmiert, waren fast zeitgleich da. Und der Mann saß in seinem Sessel, hat wirklich gestöhnt vor Schmerzen, hat sich auf die Brust gefasst. Und der erste Satz war, ey, mir liegt ein Elefant auf der Brust, ich kann nicht mehr. Ich sag, okay. Das ist schon mal eine Aussage. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Der sah nicht gut aus. Der sah also von vornherein, bupp, kritischer Patient. Dann fangen wir mal an. Und dann ging das alles Hand in Hand. Ich habe so ein bisschen eine Luxus-Azubine, denn die ist schon Rettungssanitäterin.
Okay, ja gut, das ist schon mal...
Das heißt, man kann die Anweisung in dem, also das, ne, sie ist erstes Layer, das heißt, ich übernehme die Führung mit dem Notarzt zusammen, ohne Frage, und sag so, pass auf, du jetzt das, du Monitoring, du bereitest gleich mal einen Zugang vor. Ich will hier aus irgendeinem Grund, will ich hier ganz schnell einen Zugang haben. Und da habe ich zu meinem Kollegen auch gesagt, mach mal die Defi-Pedals fertig. Irgendwie habe ich ein blödes Bauchgefühl in der ganzen Nummer. Mussten wir, also Spoiler an dieser Stelle, mussten wir nicht nutzen, aber wir haben sie angeklebt. Sicherheit. Und dann wirklich, ne? Also ich habe da schon auf der Monitorableitung gesehen, dachte ich, ich glaube, wir können hier durchziehen. Mit dem Ausdruck hat sich das nochmal bestätigt und das war einfach dieses Klassische beim akuten Koronarsyndrom. Wir haben eine Bilderbuchklinik, also eine Bilderbuch-Symptomatik des Patienten mit ausstrahlenden linken Armen und dieses unfassbar starke Druckgefühl mit Schmerzen, mit Angst, mit einer Dyspnoe, also mit einer Atemnot. Und vor allem auch dieser Patient, der so beginnend aschfahl wurde. Ganz kurz mit dem Notarztberatschlag, wieso die Ideen jetzt sind, war alles im Konsens, also da gibt es eine Standardtherapie. Und die haben wir durchgeführt, Patienten schonend mit Stuhl die Treppe runter, auf die Trage. Da nochmal alles kontrolliert, ob alles fein ist. Hat er nochmal ein zusätzliches Medikament bekommen, Magnesium. Ist jetzt kein Standardmedikament beim Herzinfarkt, aber gab es noch dazu. Ja. Und angerufen und hacken Gas. Oder wie mein Lieblingsretter aus Fulda.
Genau.
Da einmal mal Jürgen, also festspaxen das Gaspedal und ab dafür. Und das hat alles funktioniert. Er hat einen Herzkatheter bekommen, hat also einen irre hohen Troponinwert gehabt. Troponin ist so ein Wertmarker quasi beim Herzinfarkt, den man bestimmt in der Klinik. Und ich hoffe einfach wirklich, dass er das Ganze gut übersteht.
Ja. Und wie hat deine Azubine das aufgenommen? Ihr habt ja bestimmt nochmal Debriefing gemacht.
Das heißt war, das ja? Sie kam so ein bisschen so wortlos, aber lächelnd, also glücklich, aus der Klinik raus und sagte, so, und genau darauf trainieren wir dich jetzt hin, dass du, was ich jetzt gerade getan habe, also mit die Führung übernommen in diesem Einsatz, dass du da zeitnah bist. Dass du die Führung übernimmst und wir dir assistieren.
Im ersten Lehrjahr ist es ja jetzt noch nicht so, dass man da komplett gleich das Medizinische durchgeht mit dem Herzinfarkt und so weiter. Da ist ja wirklich erstmal das Teamplay, die wichtigsten Aufgaben, die dann zu machen sind. EKG, Zugang legen, alles vorbereiten, Kommunikation vor allen Dingen. Also deswegen ist Mike da wahrscheinlich auch noch nicht so explizit und während des Einsatzes auf den, da geht man eher so Ende zweites Lehrjahr, drittes Lehrjahr vor allen Dingen EKG-Auswertung und so weiter. Warum machen wir das?
Genau, aber, also ich hab das schon gemacht. Wir haben das EKG ein bisschen besprochen. Auf Grundlagenniveau. Ne, also wirklich so. Die Grundlage ist dann auch, da ist auch der erste Satz, guck mal, das EKG sieht nicht normal aus. Also Alarmglocken an. Und dann gehen wir weiter im ganzen Schritt. Ne? Und dann habe ich hier gezeigt, was so markante Punkte sind. Ich glaube, da waren auch viele markante Punkte bei. Du hast es gesehen. Du warst irgendwie auch gleich ganz glücklich, als du es gesehen hast.
Als ich das gesehen habe, war ich also, ja.
Genau.
Und ich kann es nicht sagen, was ich, aber ich hatte so einen leichten, ne?
Ja, egal. Wir haben Kinder, Chris, die zuhören.
Ich weiß.
Gut. So baut sich das auf und so baut sich auch so ein Nachgespräch auf. Und Nachgespräche werden je nach Ausbildungsfortschritt auch immer intensiver. Und jetzt war es wirklich, wir haben eine Diagnose gestellt, wir haben einen super Behandlungspfad. Pyraminprozess, er sah es total Wurst, die sind ja fast idem. Und den können wir jetzt richtig schön durcharbeiten. Und das haben wir getan. Also wir sind da wirklich auch mit dem Notarzt, super Notarzt an dieser Stelle, wirklich diesen Behandlungspfad 1:1 wirklich Schritt für Schritt durchgegangen. Wir haben eine Reanimationsbereitschaft gemacht und es hat alles funktioniert und hatte alles zügig funktioniert. Und das finde ich das Entscheidende. Und wir haben wirklich zweimal 10-for-10 gemacht, einmal oben, bevor wir alle Maßnahmen ergriffen haben und einmal noch im Auto, ob wir wirklich an alles gedacht haben und ob wir jetzt los können. Mhm. Phänomenal, wie ich fand. Und ich will jetzt auch nicht, um Gottes Willen, nicht suggerieren, guck mal, wie geil ich bin, sondern das war einfach schön, weil es funktioniert hat, weil wir ein geiles Team waren vor Ort, das einfach Hand in Hand gearbeitet hat.
Ja, also muss man sich wirklich vorstellen, wenn du wirklich mit allen zusammen auf Augenhöhe arbeitest und alle auch sich gegenseitig verstehen, also dass wirklich jeder mitgenommen wird, in jedem Entscheidungsprozess, in jedem Dings, aber es trotzdem keine Zeit kostet.
Genau.
Ja? Und das ist super wichtig, weil sich dann alle auf ihre Aufgaben plötzlich konzentrieren können und wissen, okay, das wird jetzt dieser, ne, Tragestuhl fertig machen, Trage fertig machen, die Defi-Pedals sind jederzeit aufgegeben. Das heißt, wir beobachten jetzt wirklich akribisch das EKG und den Patienten und zwar minutiös und wenn irgendein was auffällt, hätte er wahrscheinlich aufgeschrien, ne, wenn der Patient und plötzlich eine Schnappatmung macht, wenn das EKG plötzlich ein Kammerflimmern anzeigt oder eine Asystolie, was auch immer.
Ja, es gab so einen ganz kurzen Moment, da war ich skeptisch, aber ich konnte es voll ins Nachvollziehen. Wir haben mit einer geringeren Dosis Morphin gestartet, um Patienten Angst und Schmerzen zu nehmen. Mhm. Und dann haben wir uns irgendwie trotzdem im Konsens entschieden, wir geben den Rest oben auch noch.
Oben auch noch?
Ja, also hat der Patient am Ende in der Wohnung noch insgesamt 10 Milligramm Morphin gehabt. Das ist schon eine Ansage. Also ich hätte da schon so, super, ich gehe mal schlafen, die nächsten Stunden gespielt. Der Patient hat so gesagt immer noch Aua gesagt, was ich aber auch gut finde, denn weiß ich, der Patient bleibt jetzt erstmal wach. Mhm. Weil der Patient hat es auch wirklich ein bisschen witzig formuliert. Ja, es ist weniger, aber schlafen könnte ich damit noch nicht. Danke, das ist ein toller Ausdruck. Mit der kann ich arbeiten. Mit der
ich finde es immer spannend, arbeiten, wenn man das oben macht, weil wir das hatten auch schon mal, dass wenn du Morphin gibst, dann ja die Übelkeit nochmal auch mitspielt.
Genau.
Und ich weiß nicht, ob ihr dann noch ein
Antiemetikum. Wir haben kein Antiemetikum, also kein Gegenmittel gegen Übelkeitbrechen gegeben, weil der Patient auch keine Übelkeit verspürt hat. Also die Nebenwirkung ist nicht eingetreten.
Sehr gut.
Für mich war es einfach nur, warte mal, wir müssen hier noch 2 Etagen runter im Sitzen. Mhm. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Es hat funktioniert, es war alles gut. Aber das war so ganz kurz so, weiß ich nicht.
Ja. Ich hatte ja leider die letzten 2 NHF-Dienste wirklich, es war wirklich nicht so dolle, also nicht so toll. Aber trotzdem gab es wieder diese 1-2 Notfälle, die das sonst wettgemacht haben. Der eine Fall war tatsächlich eine Tachykardie mit einer Patientin, die wirklich bei 180 Schlägen pro Minute dort einfach auf ihrer Liege lag und wir dazu gerufen wurden und der RTW schon alles vorbereitet, fertig gemacht, an EKG und so weiter, hat sich gezeigt, dass wir also eine sogenannte AV-Re-Entry-Tachykardie hatten. Ja, und ich habe den Arzt dann gesagt, das wird doch ein bisschen Metoprolol oder Belog. Und dann guckte er mich nur an. Wir spielen auch hier nicht im Sand. Wir nehmen Adenosin. Adenosin? Also Adrika? Ja, bitte. Einmal aufziehen. Und wir machen jetzt erstmal das Vasalwarmmanöver, also Vagusreiz und so weiter. Und da ist natürlich der andere Notsan, der ebenfalls so ein Krieg ist, der auch sehr gerne das macht, so am Einsatz. Mhm. Der so, oh geil, ja, Vasalva, geil. Ich hole die Spritze raus und pusten sie mal gegen. Das machen wir gleich hier. Erweitertes Vasalwarmmanöver. Man hat es vielleicht schon mal auf TikTok gesehen. Also die Patientin pustet gegen eine Spritze, versucht so den Vagusreiz auszulösen, sodass eventuell ja der Herzschlag runtergeht und dann wird sie irgendwann umgekippt, einfach um Beine nach oben. Mhm. Kann manchmal klappen. Hat nicht geklappt. Leider bei ihr. Dementsprechend glänzten bei mir natürlich immer weiter die Augen und natürlich auch bei dem anderen Notsan, der ja eine Azubi mit dabei hatte. Mhm. Und dann so, komm mal her, wir zeigen dir jetzt mal was. Also es war wirklich eine lockere Stimme, auch die Patientin selbst, ne, die auch gesagt hat, sie merkt es nicht so, sie merkt nur den Herzschlag, der ein bisschen döller ist. Ne? Sie war also auch gut drauf. Auf jeden Fall nochmal alles abgeklärt, keine Asthmatikerin und ähnliches, keine Problematiken mit irgendwelchen AV-Blöcken, Vorhofflimmern, nichts da. Also war der Weg frei. Und dann haben wir losgelegt, das Adenosin wird gegeben. Und dann haben wir angefangen, natürlich EKG auszudrucken, also laufen zu lassen. Und das Coole ist bei Adenosin einfach, also es sorgt dafür, dass das Herz kurzzeitig einfach stehen bleibt. Das klingt wirklich böse und ja, das ist ja auch der Clou daran. Man versucht also quasi das einfach auszuschalten, damit es quasi rebootet, um es jetzt mal ganz banal zu erklären. Ja. Also das blockiert einfach kurzzeitig diese AV Überleitung. Ne? Wir haben Sinusknoten, AV-Knoten, Hische, Bündel und so weiter.
Tabara-Schenkel,
Purkinje-Fasern.
Purkinje-Fasern.
Genau. Und dieser AV-Knoten, der wird einfach mal blockiert, diese Überleitung. Das heißt, ja, da kommt kein Herzschlag. Und das sieht man wirklich im EKG so nach 10 Sekunden plötzlich, ne, wird aus dieser Tachykardie einfach eine Nulllinie. Dann das ist so die Phase, jetzt müssen wir aufpassen.
Da wird jeder, da hält jeder die Luft an.
Und die Patientin auch so: Wow, das ist aber grau. Wow. Ja, das hat man ihr richtig angesehen. Und wir nur so, ja, das ist normal. Auf jeden Fall fing das Herz dann aber wieder ganz normal an zu schlagen. Und wir hatten tatsächlich wieder eine Frequenz von 78 regelmäßig mit leichten Senkungen. Das ist aber ganz normal erstmal in der Phase. Wir müssen ja auch bedenken, die Kaliumkanäle, die werden ja am Sinusknoten, AV-Knoten erstmal komplett geöffnet. Und das muss sich alles wieder einpegeln mit den Dingen. Und Gott sei Dank, es ist nichts weiter passiert, das Herz hat ganz normal weitergeschlagen. Die Nebenwirkungen können halt schon mal sein, dass plötzlich das Ganze in einer Reanimationspflicht endet oder beim Kammerflimmern, also einer Tachykardienrhythmusstörung. Das ist also auch kein Notsan-Medikament. Ne? Das ist wirklich unterärztliche Aufsicht, erfahrene Aufsicht. Es wird eine Reanimationsbereitschaft hergestellt, auch die Defi-Pedals werden aufgeklebt, für den Fall, dass wir plötzlich eine Kammerflimmern haben und schnell wirken können. Ne?
Da finde ich eine Nebenwirkung, die auch so dokumentiert ist bei diesem Medikament, ist Todesangst.
Ja.
Ich hab, ehrlich, kann ich verstehen. Also, das lassen wir schön drin. So, Prost. Todesangst, natürlich. Ich meine, wenn das Herz auf einmal aufhört zu schlagen, dann merkt der Patient auch relativ schnell, dass da gerade nicht so viel Sauerstoff oben im Köpfchen ankommt. Er funktioniert noch kurz. Mhm. Und das ist genau dieses so, ui, Und dann wird man langsamer und denke ich, jupp, Patient hat kann eine Todesangst kurz entwickeln, das kann wirklich passieren. Und es ist aber auch wirklich so, dass auch der Rettungsdienst, also auch die Kollegen vor Ort, ganz kurz mal die Luft anhalten, so, bitte schlag.
Ist so.
Gut, da bist du wieder. Ja. Sehr schön. Und dann ist auch wirklich alles fein. Und dann so dokumentiert zu Hause gelassen, tschüss, ne? Nein,
natürlich. Aber ich fand das so toll von dem Arzt, aber das, der einfach sagt, wir, in Anführungszeichen, wir spielen ja hier nicht im Sand. Mhm. Ne? Wir haben hier eine ganz klare Indikation dafür.
Ja.
Da wissen wir, wie das Medikament läuft. Und da versuchen wir nicht erst mit Metoprolol einfach den Herzschlag langsam zu senken. Nee, da machen wir einfach mal einen Cut. Ne? Und wir haben ja alle Leute hier, wir sind alle drauf vorbereitet und wir kriegen den Patienten auch wieder.
Ist ja auch quasi so eine medikamentöse Kardioversion im weitesten Sinne. Ne? Das muss man auch so sagen.
Wichtig aber eben auch für die, die mit dem NEF mitfahren oder die auch im RTW sitzen, wenn es heißt Adenosin, bitte auch mal so auf Kontraindikation achten. Wenn ihr schon gehört habt, die Patienten haben ein COPD, eine Asthma-Bronchiale beispielsweise. Mhm. Ne? Oder das Wolf-Parkinson-White-Syndrom oder auch Long-QT-Syndrom. Also guckt mal aufs EKG auch vorher. Ne? Die Patienten sind hypoton, dann bitte auch dem Arzt das mitteilen. Vorhofflimmern, ist das bekannt? Ich meine, der guckt meistens mit drauf. Aber wir sollen ja alle drauf gucken. Ne?
Richtig.
Und dann bitte auch intervenieren und sagen, hey, hier ist eine klare Kontraindikation für Adenosin. Wollen wir es wirklich noch durchziehen? Ne?
Genau, und dann ist ja die Frage, hey, okay, ne, ja, du hast die VT, also diese ventrikuläre Tachykardie oder eben eine Sinustachykardie, Sinustachykardie in dem Fall für Adenosin. Und da muss man sich auch genau überlegen, mache ich das jetzt noch präklinisch bei einem sonst stabilen Patienten?
Ja.
Ne, wenn man jetzt so überlegt, könnte eine Kontraindikation sein? Oder sage ich, okay, einladen, Hackengas und das sollen die kontrolliert in der Klinik machen?
Hm.
Definitiv, bin ich bei dir.
So. Naja, das war auch so eine der interessantesten Einsätze, die ich hatte. Eine andere, ach, die ärgert mich bis heute noch so ein bisschen, aber das muss ich nochmal so klären. Nichtsdestotrotz, was macht man so, wenn man auf einer Wache tatsächlich mit den RTWs zusammen Langeweile hat? Man geht entweder Fallbeispiele durch, man übt gemeinsam, man geht spazieren, Volleyball spielen oder eben man überlegt sich irgendwelche Fallbeispiele im Kopf und geht die einfach oben im Sozialraum miteinander durch, was man so machen würde, was ja auch so ein bisschen Fortbildung ist. War auf jeden Fall spannend, das mal einfach mal mit 3 Rettungsteams zu machen und jeder so seine Meinung noch mit reinhaut oder auch mal erzählt, oh, das habe ich auch schon mal erlebt. Kann man halt auch mal machen, wenn man wirklich, also es ist wirklich, wir standen da, jetzt wäre so ein Einsatz mal ganz toll. Das hört man selten auf einer Wache.
Das hört man sehr selten und es gibt diese langweiligen Schichten. Also mitunter, ja, gerade so Nachtdienst bin ich jetzt nicht traurig, wenn ich so 1-2 Einsätze vor Mitternacht habe und dann geschmeidig meiner Ruhezeit nachgehen kann. Ja. Ich stehe trotzdem auf, ist ja mein Job, ich liebe meinen Job nach wie vor und stehe auch gerne auf, um Gottes Willen. Aber manchmal ist so, ich bin jetzt auch nicht traurig, wenn nichts kommt.
Ich habe es auf jeden Fall geschafft, dass ich mindestens 3 Kollegen davon überzeugt habe, Holy zu nehmen, weil ich habe mal die Blutorange mitgenommen.
Mega lecker.
Ja, die neue Geschmacksrichtung zu Halloween, die ist jetzt ja draußen. Und da habe ich gesagt, hey, die habe ich schon hier, guckt euch die mal an. Und dann haben wir da alle probiert und das fanden die alle ganz toll. Und dann meinten die so, oh ja, wo kriegt man da noch mehr Geschmacksrichtung? Ich so, ja, natürlich. Könnt ihr euch mit Retterview holen und einen schönen Rabatt von 10% holen. Das könnt ihr übrigens auch jetzt in der Pause nochmal. Ne? Einfach mal draufgehen, Holy, einfach was bestellen, mit Retterview drauf uns unterstützen und euch einen guten Shaken. Ja, zu Halloween ist das immer eine ganz
wichtige Branche. Ich mach's
auf jeden Fall. Da ist er wieder, ja, der Shaker. Ne? Und das Schöne ist zu Halloween immer noch dieser leuchtende Shaker, den will ich unbedingt noch haben, den muss ich mir unbedingt noch bestellen. Mhm. Ich hoffe, ich habe den bald. Nicht, dass der weg ist, der wird wahrscheinlich nur begrenzt da sein. Also jetzt bestellen, kurze Pause genießen und dann geht's gleich weiter.
Wir wollen uns halt mal so ein bisschen mit der Frage beschäftigen, hey, was nervt uns eigentlich im Rettungsdienst oder was ist ganz toll im Rettungsdienst?
Ja, so Pro und Contra einfach jetzt mal raus. Wir haben früher, ganz, ganz früh, ich glaube Folge 5 oder sowas, damals schon mal drüber geredet, aber wir müssen ja auch mal Jahre danach beleuchten, ist es denn immer noch so? Gibt es denn neue Pros und Contras im Rettungsdienst? Und da sind wir einfach mal drauf gestoßen wieder mal, weil wir das ja jetzt in letzter Zeit erlebt haben. Ihr habt es ja vorhin schon gehört, dass wir so einige Vor- und Nachteile im Rettungsdienst erlebt haben.
Und ich finde auch genau zu dem Thema, waren wir ja auch in Berlin. Ne? Chris war ja live im Studio, ich habe im Hintergrund ja gearbeitet, auch das werden wir noch mal ganz kurz ein bisschen aufdröseln. Mhm. Und was nervt mich im Rettungsdienst? Und dieses, was mich nervt, ist mir genau auch jetzt gerade erstmal wieder fahren, denn wir waren beim Einsatz, es war ein Bilderbuch-Schlaganfall mit Symptomatik. Ich habe alles abgefragt und wirklich explizit, seit wann haben Sie diese Symptomatik? Wann ist Ihnen das aufgefallen? Ja, vor einer Stunde. Mhm. Irgendwann schon mal irgendwas in dergleichen in der Vorgeschichte? Nein, noch nie. Mhm, okay. Also alles erledigt, alles gemacht. Schockraum Neurologie angemeldet, Stroke Unit, Übergabe hingelegt. Alle waren glücklich, alle waren fein. Ich bin noch im Schockraum geblieben, weil ich musste noch dokumentieren. Und höre dann einfach so, wie der Neurologe die Patientin fragt, ja, und seit wann haben Sie das? Ja, so und so. Also das ist mir vorhin beim Frühstück so um 9, um 10 aufgefallen. Aber da wissen Sie, also heute früh war meine Wange auch schon taub und gestern Abend, da hatte ich auch schon so ein bisschen Probleme, meinen Arm zu heben. Oh. Und ich war so fassungslos, weil der Neurologe mich natürlich auch anguckt. Mike, also was erzählst du uns hier?
Hast du mir vorher noch gar nicht erzählt. Ja.
Und dann denke ich so, schimpfe ich jetzt eigentlich mit der Patientin? Nein, die hat ja wahrscheinlich wirklich einen Schlaganfall, kann ich jetzt auch nicht schimpfen, ist ja auch doof. Das ärgert mich so maßlos. Ja. Also wirklich so, man gibt sich beste Mühe, alles vorzubereiten, eine Anamnese zu erstellen, eine Behandlung sich zu überlegen und durchzuführen. Und dann kommt so was raus und das nervt mich. Ja, man kann mal Dinge vergessen als Patient, das sehe ich ja ein. Aber mich nervt es so ein bisschen, weil das kratzt auch so minimal an meinem Ego, was ich gerade so, hey, die Übergabe lief super, alle waren glücklich, alle sind zufrieden, es ist alles gut gelaufen und dann kommt sowas.
Und denkst vor allen Dingen, du hast ja das Patientengespräch ausführlich betrieben und dann kommt genau so ein Surprise-Moment, in dem du denkst, hey, warum sagst du mir das nicht? Nur weil da jetzt ein Arzt steht, musst du jetzt die ganze Geschichte auspacken und ich bin nur Notzahn in Anführungsstrichen, oder? Ja. Also bitte, das hast du aber auch so oft. Also so oft und dann stehst du so in der Triage da, das wussten wir noch nicht. Ja, ja, schon klar. Wirklich, das hast du nicht erzählt.
Auch ein junger Mann, 15 Jahre, ein bisschen viel über den Durst getrunken, haben wir reingefahren. Ich habe mehrfach gefragt, noch was anderes genommen aus Alkohol. Kann ja sein. Weil ich fand ihn nicht so typisch Alkohol, sondern eher so, wenn da mal nicht was anderes so eine Rolle spielt. Ja. Habe explizit mehrfach gefragt, nein, auf keinen Fall. Und dann waren wir in der Notaufnahme und dann war da eine Schwester, die hatte, ich mag sie ganz gern, aber so verstehe ich auch, es gibt so Einsätze oder Erkrankungen, Notfälle, auf die hat man eher so weniger Bock. Und ich verstehe, bei einem Jugendlichen, der alkoholisiert ist, Und dann hat er gesagt, so, mein Junge, was hast du genommen? Na, ich habe vorhin noch ein bisschen Gras geraucht. Alter, das ist doch nicht dein Ernst. Wofür mache ich das hier eigentlich? Mike,
du bist einfach viel zu nett zu den die denken dann einfach, die können dich veräppeln. Das ist, ist so. Nein, aber ich dachte, wir beleuchten, bevor wir nur meckern, das können wir ja sehr gut im Rettungsdienst, aber wir beleuchten einfach mal beide Seiten. Und während Mike auch immer in sich reingrämt wegen seiner Patienten, ist es natürlich so, dass es immer noch so ist im Rettungsdienst, egal wie. Es ist und bleibt überraschungsreich, abwechslungsreich vor allen Dingen auch. Ne? Also es passiert ja immer was Neues und egal welches Stichwort da rein reinkommt, es kann immer wieder auch ein Kuckucksei drin liegen. Und du hast was ganz anderes zum Beispiel. Und das macht es so aufregend. Ne? Auch
das macht es aufregend. Und es ist ja auch allen voran und für mich immer die oberste Priorität. Und warum ich das mache, es ist von vorn bis hinten eine absolut sinnvolle Tätigkeit. Und das ist gar nicht, mir geht es jetzt gar nicht darum, ich muss jetzt nicht immer die krassen Notfälle haben. Ich komme da an, der Patient hat für sich empfunden, irgendein Problem, ein Notfall, mit dem er alleine nicht mehr klarkommt. Mhm. Manchmal kann ich auf sehr einfache Art und Weise helfen. Zum Beispiel, ich zeige ihm seine Kreislaufwerte und sage, guck mal, alles fein. Ja. Irgendwas anderes ist vielleicht los. Das beruhigt die Patienten.
Verstehe.
Das ist jetzt kein absolut krasser Notfall, wo ich sage, wow, krass, ja super, nee, das ist so betrachtet medizinisch, ja langweilig vielleicht sogar auch, aber hey, ich habe ihm trotzdem geholfen und das ist auch total okay für mich.
Ja. Was mich immer mehr stolz macht, ist natürlich auch die Teamarbeit. Die haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Ja. Dass Teamarbeit mittlerweile das A und O, ne? Also es ist, war es früher natürlich auch, aber es wird jetzt noch mal ein bisschen mehr gelebt. Gerade jetzt 2024 sind wir ja gerade, merkt man das einfach noch mal viel mehr. Wir kriegen natürlich unsere fertigen Azubis, die sowas ja auch schon vorgelebt bekommen haben. Wir haben auch einen Generationenwechsel. Nichts gegen die älteren Kollegen wirklich. Die haben mich gut erzogen und mit reingenommen in den Rettungsdienst und mir vieles gezeigt, was man vielleicht in der Schule nicht lernt. Aber auch das merkt man mittlerweile. Es verjüngt sich im Rettungsdienst. Es wird mehr eben, wie sagen wir, nach Richtlinien, nach neuen Richtlinien gelebt, auch nach neuen Studien. Man beschäftigt sich mehr auch mit viel medizinischem Kram. Und natürlich ist es auch unsere Generation jetzt, die jetzt immer mehr reinwächst. Man trifft ja immer mehr Kollegen und Leute, die man vielleicht noch aus der Schule kennt. Und das macht schon aus. Ne? Und man muss auch sagen, die Augenhöhe geht eben jetzt auch immer, gleicht sich immer mehr an, auch mit Kollegen, ärztlichen Kollegen.
Das habe ich nur noch ganz, ganz, ganz selten. Ne? Also, dass man wirklich jetzt mal dieser Wink an die Notärzte. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern so richtig, wann ich das nicht mehr hatte, dass man sich auf einem Level, auf einem Niveau unterhält. Und von selten bis gar nicht kommt das mehr vor, weil man wird akzeptiert, man wird auch mittlerweile akzeptiert, dass man Teil der Heilkunde ist.
Ja.
Fertig.
Das ist leider, und das ist ein Kontra bei mir eben nicht so. Ich habe eben auch in letzter Zeit wieder so ein, zwei Einsätze gehabt, wo ich so dachte, meine Güte, musst du jetzt das wirklich die Keule noch auspacken und sagen, ich bin Arzt, ich habe hier immer recht und so weiter, während dir drei Leute mit Rehaugen wirklich ins Gesicht gucken und sagen, ist das jetzt wirklich dein Ernst, dass du hier nichts machen möchtest, wenn das hier ein ganz klares akutes Coronarsyndrom ist, möglicherweise sogar ein Herzinfarkt. Also da stand ich auch schon da und wirklich mit Engelszungen dann gesagt, aber siehst du nicht die Veränderung im EKG? Siehst du nicht, dass die Patientin da Brustschmerz hat? Und nur weil es jetzt 3 Millivolt sind und nicht 5 oder sowas Unterschied, ist es für dich nur ganz marginal. Also bitte. Und dann stehen die da, nö, wir machen hier nichts. Und bringen einfach nur die Klinik. Dann denkst du, Alter, du hast einen Azubi da, es widerspricht allen Leitlinien, die du gelernt hast, nur weil da eben Arzt draufsteht. Und das ist halt immer noch so ein schwieriges Ding, finde ich.
Anscheinend hatte ich da jetzt einfach auch Glück, einfach jetzt in diesem, gut, jetzt bin ich noch nicht so lange hier, aber trotzdem, das ist schön und das macht Spaß. Also, das ist die Erfahrung, die ich jetzt gerade gesammelt habe.
Absolut, ne? Und mit vielen anderen ärztlichen Kollegen ist das so, aber das finde ich halt immer noch schade, weil das bleibt auch immer noch so.
Und ich finde, es gibt für mich so einen Move von den Notärzten, den machen einige mittlerweile, den finde ich phänomenal. Dann kommst du da als Team an, RTW, NEF, und der Notarzt sagt dann, so, ich gehe jetzt nach da hinten, schaue mir das alles in Ruhe an, was ihr da treibt, ihr macht. Super. Ja. Weil der Notarzt bleibt ja da, der hat die Gesamtverantwortung nach wie vor, aber der schätzt das ein, okay, das kriegen die hin. Wenn was ist, bin ich ja da und kann auch mal helfen. Und das finde ich eigentlich cool, weil man bleibt einfach ständig im Saft und konstant und man muss halt immer funktionieren.
Ja, gerade in der Stadt ist es ja auch so, dass man so sieht, okay, NEF kommt mit, da werden wir als Notarzt dann wahrscheinlich nicht tätig werden, großartig, außer unsere Anamnese zu machen, und dann ist ja auch schon der Doc da und dann macht der so sein Ding und dann ist gut. Und wenn die aber sagen, hey, ihr habt den SAAs, ihr seid Notarzt, jetzt macht mal, also ich greife ein, wenn irgendwas sein soll, das finde ich Bombe.
Das ist halt super. Das ist auch mal Fortbildung im übertragenen Sinne, so Fortbildung in real life und vor allem auch ein ständiger Trainingsprozess, der einfach dann auch hilft. Absolut. Und auch eine Selbstsicherheit, also einfach das sichere Gefühl im Umgang mit Maßnahmen, mit Medikamenten einfach nochmal bestärkt.
Ja. Was natürlich immer sein wird und immer bleiben wird, ist, dass der Rettungsdienst ein stabiler Job bleibt. Also in Form von, du hast immer Nachfrage nach Rettungskräften, die werden auch nicht ausgehen, es werden mehr Wachen gebaut. Ja,
aber das sind Dinge, jetzt muss ich zugeben, ich kann mich leider an die Folge 5 nicht mehr so ganz erinnern, wie das damals war. Aber damals, also als ich fertig war mit der Schule, mit dem Abitur, wollte ich eigentlich unbedingt direkt in den Rettungsdienst. Gab es den Notarzt noch nicht, gab es den Assistenten, und der Markt war komplett übersättigt.
Ja.
Zum einen, ich hätte die ganze Ausbildung selber zahlen müssen, war schweineviel Geld und ehrlich, was hat man im Abitur verdient? Nichts, genau.
Ja.
Und selbst dann wird man noch komplett unterbezahlt in diesem Anerkennungsjahr, um dann noch richtig wenig Kohle als Assistent zu kriegen und man hat ja nicht mal einen Job gekriegt, also als neuer Assistent, das war ja Glück.
Ja.
Und mittlerweile hat sich so stark gewandelt, die Nachfrage ist nach wie vor hoch, es werden neue Wachen gebaut, wie du sagtest, die Überplanungen, der Bedarf an medizinischem Personal ist immens. Mhm. Und das hat sich wirklich gewandelt, von daher muss man immer sagen, hey, der den Job lernen will, der den machen will, hat eigentlich eine 99,9%ige Jobgarantie.
Ja, schon fast, ne? So kann man auch sagen. Allerdings ist so, und das hatten wir ja auch bei Politik und Wir auch besprochen, wie sieht's denn mit der Bezahlung so aus? Ne? Ich habe ja auch so dargestellt, was verdient so ein Notsan roundabout, jetzt ohne Zuschläge und so weiter. Und man muss ja sagen, die Verantwortung, die wir übernehmen, ohne in einem Whataboutism reinzufallen, ist es schon noch unterbezahlt, oder? Also du hast ja mittlerweile Verantwortung, Recht, kommt immer drauf an, wo man arbeitet.
Wahrscheinlich also auch. Ich könnte jetzt politisch volles Brett abdriften, aber ich nehme das mal so ganz kurz mit. Ich fand das schon ganz geil. Also als ich damals wirklich aus der Klinik in die Rettung gegangen bin, dachte ich, jupp, das ist ein gutes Gehalt. Man muss aber sagen, da gab es noch keine Inflation, da gab es dies und das nicht. Ja. Nebenkosten, generell Lebenskosten waren überschaubar und ich hatte echt eine ordentliche Summe übrig am Ende des Monats. Bestimmt, und konnte wirklich auch mal eine PlayStation kaufen oder whatever. Ne? Also einfach, ja. Aber auch ohne Bauchschmerzen. Das war das Gute. Mittlerweile, Gehalt ist immer so ein bisschen mitgestiegen. Das ist ja so bei öffentlichen oder bei Tarifverträgen. Aber Inflation und Co. hat uns halt überholt. Und das ist halt so ein Punkt, also logisch, ich gehe heute einkaufen und ich gehe in der Regel nicht unter 100 Euro da raus aus der Nummer. Und der Einkaufswagen ist nicht mehr so voll wie damals.
Und kommt drauf an, wie viele Playstations du kaufst. Ne?
Also. Genau. Ich gucke mir das immer da an. Also ich gucke einfach, hey, wie weit komme ich in meinem normalen Leben mit meinem Gehalt? Logisch, ich verstehe auch deinen Punkt, der sagt, so, warte mal, die machen das und das. Die Berufsgruppen verdienen zum Glück dann auch anständiges Geld. Jetzt bin ich auf einmal in der Heilkunde tätig, habe einen Scheißhaufen Verantwortung und bleib irgendwie stehen.
Gefühlt sind die Aufgaben, die man im Rettungsdienst hat, nicht nur jetzt am Patienten, sondern auch außenrum.
Ja.
QM, ne, die Checks, Dokumentation, was es nicht alles noch gibt nebenher, was man so auf der Wache machen muss. Die Überprüfung der Fahrzeuge, der Geräte,
Ausbildung,
Azubis mitnehmen. Du hast ja auch immer weniger Ruhe und das, ich finde das total toll auszubilden oder Leuten was beizubringen. Aber das widerspiegelt sich nicht im Gehalt. Ne, und da müsste es dann schon einige Sachen geben, wo ich aber sagen muss, auch wir bekommen für gewisse Aufgaben, die wir noch zusätzlich machen, sei es QM, MPG-Beauftragte, auch immer noch mal so ein Sümmchen drauf. Ne? Nichtsdestotrotz, die Nachfrage, auch jetzt zum Beispiel als Wachleiter, die steigt natürlich, man ist öfter erreichbar, man muss auch immer mehr ein bisschen bereit sein und da muss man auf jeden Fall noch mal ein bisschen dran rumschrauben und wie gesagt, diese Verantwortung, diese Eigenverantwortung, die uns ja aufgebürdet wird, in Anführungsstrichen auch, weil wir müssen ja handeln, wenn es so ist, und dafür auch die Verantwortung über die eventuell eine Rechtsschutzversicherung dafür auch haben und die ist wirklich teuer ist
nicht billig,
und schwierig, wirklich,
und,
ja.
Und da bin ich auch gespannt, gerade in Sachen Rechtsschutzversicherung wird sich einiges ändern müssen. Für den Nutzern. Ärzte haben ja eine sehr, sehr teure, weil da hat ja da spielt ja der Kunstfehler eine Rolle. Und da bin ich gespannt, wann das irgendwann ankommt. Also aktuell machen sich die Versicherer da anscheinend noch nicht so viele Gedanken, aber es wird irgendwann kommen, wenn nämlich mal was passieren sollte. Ja
nicht nur die Rechtsschutz, Berufshaftpflicht. Ja. Wie teuer ist das für uns im Rettungsdienst? Du sagst nur Rettungsdienst und schwupp geht das 200 Euro obendrauf. Ne, weil die alle denken, okay, ist ein gefährlicher Job. Ist es auch. Ne? Auch für Feuerwehrmenschen und so weiter. Also es ist wirklich, da kommen einige Nebenkosten dazu, die andere Kosten Berufsgruppen steigen. Nicht haben oder krass, nicht so krass haben.
Ist, ne? Das habe ich noch gar nicht so lange. Ich musste so ein bisschen meine BU, also meine Berufsunfähigkeit, abändern.
Ja.
Und dann hast du ja automatisch einen neuen Vertrag und bist nicht mehr in so einem alten süßen Vertrag drin, ne? Weil man will ja auch sein Gehalt absichern und so weiter und so fort. Und dann wurde mir mal die Versicherungssumme genannt, dachte ich, oh, okay, richtig. Das ist eine Ansage. Ja.
Also das sind wirklich so Sachen, da muss man wirklich drüber nachdenken. Jetzt gibt es aber noch was Schönes, Positives, was ich jetzt auch bei vielen Arbeitgebern schon sehe. Die versuchen natürlich auch einige Vorteile für ihre Mitarbeiter zu leben.
Total.
Ne, sei es Sport, sei es irgendwelche Vergünstigungen, Corporate Benefits, was es da nicht alles gibt. Ne? Also so Rabatte, die man dann teilweise auch bekommt. Da pusht man schon rein. Hier das Mitarbeiterfahrrad, was es dann auch gibt.
Genau.
Irgendwelche Bezahlung zum Auto oder was auch immer. Also
was ich auch immer mehr erlebe, was ich unfassbar toll und wichtig finde, Teambuilding. Also ja. Teambildende Maßnahmen. Und das kann man jetzt mal so eine Gruppenwanderung, sage ich mal vorsichtig, aber auch ein Grillabend. Mhm. Einfach sich hinsetzen und erzählen, mal an nichts Böses denken, keine Arbeit, sondern Steak auf dem Grill, Abmarsch.
So auf Kosten des Arbeitgebers. Das wird auch auf jeden Fall in vielen Sachen gemacht.
Das kommt immer,
möchte man sich wünschen auf jeden Fall.
Das kriegt man immer mehr mit, dass das überall so läuft und dass das hilft. Mhm. Das hilft ungemein. Und von daher, man kann jetzt auch diverse andere Kontraste natürlich aufzählen. Es gibt noch ein, zwei, die durchaus relevant sind. Mhm. Für mich immer so ein gefährlicher Aspekt. Und ohne die älteren, alteingesessenen Kollegen irgendwie zu denunzieren, das um Gottes Willen würde ich mir nie anmaßen, weil ich sage auch und bin auch davon überzeugt, Erfahrung schlägt Ausbildung. Das ist erstmal so, das Ding stell dich so hin. Ich kann aber oft nicht damit um, wenn dann wirklich diese Kollegen diese Floskel bringen, das haben wir schon immer so gemacht.
Ich kann es nicht hören, das laut
immer wieder auf. Das wird auch schon so passieren. Ja. Da ich so, nee, das machen wir jetzt bitte anders. Und dann nehme ich mir das auch raus, dass ich als Notsan, das sind ja dann oft Assistenten, sage ich ganz vorsichtig, sage ich, nein, das machen wir jetzt anders. Und das ist mein Protokoll, ich habe die Verantwortung, bitte spiel mit.
Ja. Wir sind derzeit, also das wird bei euch wahrscheinlich auch so sein, aber auch bei uns hier, und ich sage es jetzt mal wieder in Rostock, gerade in so einer riesen Wandlungsphase des Rettungsdienstes. Also es verändert sich vieles zum größtenteils Positiven. Und dann trifft man aber immer wieder auf diesen Satz. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Oder warum sollten wir das verändern? Das klappte doch auch die letzten 20 Jahre. Oder habt ihr keinen Bock drauf? Alles geht den Bach runter. Und dieses Veränderung ist immer schlecht. Und das wird leider auch hier immer wieder angeprangert, angelegt. Ne? Auch Social Media im Rettungsdienst beispielsweise auch immer ein ganz hartes Thema, wo teilweise dann immer wieder Sachen kommen wie, warum hast du denn das jetzt hier postet und sowas, hey, gleich Verbot und so. Und das gehört so zu unserem Alltag mittlerweile dazu, sowas mitzumachen. Also wirklich, da gibt es verschiedenste Sachen, warum die Leute dann resignieren, obwohl eigentlich was Gutes gerade entsteht und sie sehen es nicht. Und das tut mir so leid, wenn wir die nicht abholen können. Aber irgendwann muss man dann aber auch irgendwann sagen, stopp, dann sorry, aber dann ist der Rettungsdienst nichts mehr für dich.
Ganz, richtig, und ganz das einfach. Das ist ja nicht nur der Rettungsdienst, das ist die Pflege, also generell die Medizin, und wir kommen aus dem medizinischen Sektor, deswegen können wir darüber so gut reden. Das ist die Medizin, die wandelt sich Tag für Tag, immer was Neues. Ärzte haben massive Verpflichtungen, immer wieder an Fortbildung teilzunehmen, die den neuesten Stand der Erkenntnisse auch umsetzen müssen. Das ist deren Pflicht, und genauso ist es auch unsere Pflicht, neuesten Stand der Erkenntnisse umzusetzen auf den Patienten.
Ja.
Und auch in Sachen Sicherheit, Patientensicherheit, aber auch Einsatzortsicherheit. Das ist so, haben wir immer gemacht. Ich habe ganz, ganz schlimmes Erlebnis. Das war schon Jahre her. Auch wirklich mit einem sehr alteingesessenen, das haben wir immer schon gemacht. Ich habe vor nichts Angst. Und gemeldet war ein SEK-Einsatz mit mutmaßlicher Schießerei. Und der fährt da einfach rein in die Nummer. Ich sage, weiß nicht, ich habe irgendwie noch Bock auf mein Leben. Und ich so, nee, da wird schon nichts passieren. Mhm. Mir egal. Mhm. Hier ist noch nicht ein Polizist, wir fahren zurück. Also ich steige hier sonst aus zur Not und laufe weg, keine Ahnung. Aber ich fand das so schlimm, weil ich mir so hilflos vorkam und halt, er ist halt durchgefahren da. Und ich so, ui.
Ich hatte das auch einmal in meinen Anfangsjahren, dass der Kollege gesagt hat, ja, ach, bei einer Reanimation, ja, mein Gott, der wird sowieso sterben oder wird sowieso, also da bin ich laut geworden das erste Mal und habe ihm mitgeteilt, dass er sich jetzt bitte sofort bewegen soll und zwar schnellstmöglich und wir auf dem RTW gehen. Mhm. Ja, dann kommt dann wieder der Heißsporn und so weiter, aber hey, das ist ja genau der Einsatz, wo wir jetzt mal wirklich sehr, sehr schnell sein sollten und keine Zeit verlieren in irgendwelchen, ich ziehe jetzt noch meine Schuhe an und dann gucke ich mal, da kann ich ausrasten. Mhm. Jedes Mal. Ne? Genauso wie, ach ja, ist sowieso nur wieder ein Bluthochdruck und so weiter und wird nichts passiert sein und plötzlich liegt da eine Schlaganfallpatientin, weil der Blutdruck einfach exorbitant
hoch. Auch ein hoher Blutdruck kann mal schieflaufen.
Richtig. Was man aber lernt, und das ist wirklich so, dass du in gewissen Krisensituationen mittlerweile sehr nicht entspannt bleibst, aber schon gefestigt bist so im Rettungsdienst. Also dich toucht nicht mehr so viel, so schnell oder du behältst einfach so ein bisschen Kopf auch für gewisse Krisensituationen, die man hat. In allen Lebenslagen übrigens manchmal auch.
Ja, das hilft ungemein. Also ich merke das bei mir und jetzt gerade wirklich durch die Woche, ich bin sehr, sehr viel Auto gefahren. Nach Berlin bin ich gefahren, Köln hin und zurück. Und ich finde gerade so im Verkehr ist das echt ein Skill, den man sich antrainiert durch den Rettungsdienst, weil sowieso man läuft auf 120% Aufmerksamkeitsquote, wenn man da durch den Verkehr düdelt mit Blaulicht. Man muss alles im Blick haben. Ne? Man ist ja, wir haben unsere Paragraphen, die natürlich dafür sorgen, dass wir hoffentlich irgendwie freie Fahrt kriegen. Aber ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder uns sieht, und jeder das macht, was ich gerade gerne hätte. Ja. Auch gerade passiert, dass wir saß uns wirklich fast ein Mensch vors Auto gelaufen, obwohl wir da mit vollem Pressluft und Co. da durch die Stadt marschiert sind und der läuft einfach los. Und ja.
Und der hat noch ein entspannteres Leben scheinbar.
Gute Reaktion des Kollegen und ich habe dann auch gleich aufgeschrien, als ich gesehen habe, dass er sich in Bewegung setzt. Und das sind diese Skills, die nimmt man ja noch privat mit. Also man rechnet denn schon, du kannst dich erinnern, wir sind nach Dortmund, glaube ich, gefahren. Mhm. Und ich habe gesagt, Mensch, der LKW gefällt mir da vorne nicht. Ja. Und auf einmal zieht er, also dieses Rüberziehen, so blinken und rüberziehen zeitgleich. Also ich hatte ja gar keine Chance, mich vorzubereiten.
Liebe es, ja.
Und musste da auch wirklich ein Manöver machen, konnte aber parallel noch gucken, dass ich links frei habe und dann war gut.
Ja.
Und ich glaube schon, dass das echt trainiert.
Auf jeden Fall. Ja, es gibt natürlich noch so ein, zwei Sachen, wo ich auch sage, da die regen mich auch immer wieder mal auf. Einerseits sind es so gefährliche Einsätze, wo du dann denkst, also Leute, wirklich, müsst ihr uns das jetzt hier antun? Wir sind das Rettungsdienstpersonal. Ja. Ihr müsst jetzt hier nicht erstens mit Beleidigung, mit sogar verbaler Gewalt oder auch körperlicher Gewalt vor uns stehen. Die Zahlen sind gestiegen. Leider auch,
ja.
Ne? Wo wir aber eben auch reflektieren müssen, ne? Wir melden jetzt ja auch mehr durch unsere digitale Welt, was wieder ein Pro ist übrigens, ne? Digitaler Rettungsdienst, das haben wir aber letztes Jahr schon mal besprochen und es ist körperlich anstrengend, das ist und bleibt auch immer noch so, also gut, Pro, wir werden immer hydraulischer und haben immer mehr Hilfen, ne? Sei es eine Hydrauliktrage, sei es, dass wir, keine Ahnung, noch einen tollen Stuhl mit dazu bekommen. Vielleicht müsste man trotzdem mal so bei den Mitarbeitern ein bisschen dran arbeiten, dieses richtige Heben trotz allem, ne? Und vielleicht das ein oder andere Mal auch mal mit der Feuerwehr mit rausrufen, wenn noch mehr zu tragen ist und der Patient noch mit ranzurufen ist, dann da muss man auf jeden Fall noch dran arbeiten. Und was immer noch sehr nervig ist, ist einfach diese Uneinheitlichkeit des Rettungsdienstes im Gesundheitswesen. Ne?
Ja.
Das
geht ja hier auf kommunaler Ebene los. Ja. Das geht übers Bundesland verteilt weiter und wir, ja, deutschlandweit, das haben wir alles lang und breit immer wieder ausgelebt, erzählt. Es gibt Lösungsvorschläge, ja. Klipp und klare, die durchaus sinnvoll und plausibel sind. Wir müssen jetzt ein bisschen abwarten, was insgesamt so passiert.
Ja.
Es läuft aktuell eine Verfassungsklage. Da bin ich irre gespannt.
Baden-Württemberg, ne?
Ja. Mhm. Da bin ich total gespannt, was da passieren wird.
Ja.
Und das fand ich auch so spannend, eben jetzt bei dem Talk in Berlin. Und ich habe das ja im Hintergrund mitbekommen, auch dass der Christoph Schürzer, Schweiker, danke, auch mit quasi als Zuschaltgast war. Den habe ich vorher schon gesehen. Das ist ja cool, dass der noch kommt, finde ich super. Von der Björn Steiger Stiftung, der aktiv irre viel erreicht hat schon zur Verbesserung des Systems. Was ich auch beeindruckend und gut fand, erschreckend, aber gut, dass der Politiker, mit dem du da am Tisch saßt.
Ja, der Philipp Hartwig.
Genau, der Philipp. Als du das so erzählt hast, auch als der Herr Schweiker denn angefangen hat, seine Augen immer größer wurden und auch nach der Talkrunde gesagt hat, davon wusste ich gar nichts.
Ich habe in den 2 Stunden mehr gelernt als sonst, so im Bundestag.
Und genau das ist das Problem.
Ja.
Ihr wisst das nicht. Ihr könnt das gar nicht wissen, weil entweder wird ganz vieles abgeblockt oder wir haben irgendwo anders ein Kommunikationsproblem.
Das ist wirklich und das ist in jedem Rettungsdienstkreis, so höre ich von vielen Kollegen aus Deutschland, man bringt als Basis immer schon was an bei den Vorgesetzten, möchte, dass es auch weitergebracht wird zum Senator, zu, keine Ahnung, Bürgermeister oder sogar noch weiter hoch zu Landesgesundheitsministerium und es kommt einfach nicht an, weil es so filtriert wird, weil es nicht als Problem erachtet wird oder weil man sieht, oh Gott, das ist ein Problem, das haben wir nicht gelöst, das werden wir jetzt aber keinem anderen erzählen.
Mhm.
Und das kommt immer wieder vor und da so kommen wir nicht weiter. Und wenn ich dann plötzlich einen Bundestagsabgeordneten neben mir sitze und der macht die Augen groß und hat gesagt, ich habe sowas noch nie gehört von euch, dass es so eine Probleme gibt. Und du denkst, ey, das sind die essentiellsten Sachen, die jetzt in der Gesundheitsreform zum Beispiel auch nicht angesprochen wurden. Der Rettungsdienst wurde ja wieder mal in der Reform quasi so halb rausgekickt.
Ja,
das ist wirklich, wirklich tragisch. Und gerade wir müssen vereinheitlichen. Warum ist der Rettungsdienst noch dem Innenministerium unterstellt und nicht unbedingt den Gesundheitsministerien? Warum muss noch Föderalismus dahin gelebt werden in jeder kleinsten Ebene?
Und für mich war aber die phänomenalste Reaktion, ich habe mich so gefreut darüber. Wir waren, müsst ihr euch vorstellen, die Talkrunde war zu Ende. Wir haben eine kurze Auswertung gemacht, wurden dann schnell rausgebeten, aber das ist jetzt sekundär. Dann standen wir draußen, haben noch kurz erzählt und dann sagt er, so, ich komme mal zu euch nach Rostock und wenn es passt, würde ich super gerne mitfahren und mir das mal angucken. Da dachte ich, okay, geil. Mega.
Auf jeden Fall.
Total geil.
Einen Praktikanten einfach mal mitnehmen.
Ja. Also finde ich super.
Bin ich mal gespannt, ob das ermöglicht wird. Aber das wäre auf jeden Fall cool, weil genau sowas brauchen wir. Und ich freue mich ja auch auf die nächsten Talkgäste. Ob wir sie dieses Jahr noch ranbekommen, ist fraglich. Aber spätestens Anfang nächsten Jahres werden wir noch einige andere spannende, auch politische Gäste haben. Also seid auf jeden Fall gespannt. Wir sind da gerade noch in der Mache, aber es sieht schon sehr safe aus.
Und ich freue mich irre. Ich hab da auch für mich, das verraten wir wirklich nicht, aber echt für mich so geil, so. Und da habe ich mich schon gefreut, dass ich da eine Antwort bekommen habe, die durchaus positiv gesetzt war. Das wird, glaube ich, geil.
Und da muss man sagen, da werden wir die Chance natürlich auch nutzen, mal unserem, alles, was wir so haben, dann aufzufahren, um einfach mal in eine schöne Diskussion zu kommen, die produktiv sein soll. Ne? Ja. Und vielleicht auch was bewegt.
In der Hoffnung, dann stellt ihr schon darauf ein, dass es denn so eine lange Sonntagsfolge hoffentlich.
Wahrscheinlich. Also das ist das Einzige, was noch ist. Ne? Auch diese neue Rechtswelt, in Anführungsstrichen, es haben sich ja viele Gesetze verändert, ne? Sowohl das BTMG, Notsand 2a, ne? Die Heilkunde und so weiter, die aber leider immer noch von einigen Instanzen nicht so ganz akzeptiert wird, nicht ganz so forciert wird, obwohl sie forciert sein müsste.
Teilweise geblockt.
Ne? Geblockt das, wird ja, ja, sogar. Ja. Und das ist wirklich noch, das macht so den Frust im Rettungsdienst leider, der da aufkommt. Nicht nur diese Einsätze, wo man wirklich sagt, das ist so schade, und ich kann mir vorstellen, dass auch einige Disponenten und Disponenten das gerne abwiegeln würden und die dann an die 116, 117 oder einen Hausarzt geben würden. Sie dürfen dann aber wieder nicht, weil sie dann von irgendwelchen anderen Stellen wieder auf den Deckel bekommen, sprichwörtlich. Warum hast du diesen Einsatz abgelehnt? Oder auch Rechtsangst haben.
Ja, aber es geht ja da einfach los. Wir beginnen beim Disponenten. Ein, nennen wir es jetzt mal liebevoll, strukturiertes Abfrageschema. Das Schema gibt am Ende vor, bitte RTW und NEF schicken. Der Disponent ist sich aber absolut sicher, auf keinen Fall muss da ein NEF hin. So, einen Tag später zur nächsten Schicht hat er einen Zettel, bitte Stellungnahme schreiben. Ja. Da hast du halt irgendwann keinen Bock mehr drauf. Jeden Tag irgendwie, weil du denkst, nein, das ergibt keinen Sinn, dass da jetzt so ein Auto hingejagt wird. Aber man muss dann immer wieder eine Stellungnahme schreiben. Ja. Und das auf uns runtergebrochen. Bei uns muss ich doch nur einen Patient beschweren, dass wir, was weiß ich, aus Versehen die Katze Kitty genannt haben, obwohl sie Josef heißt. Und zack, wird man zur Stellungnahme aufgefordert. Das nervt irgendwann.
Ja, das ist in der Klinik genauso, ne? Die Triagezeiten, wenn die nicht eingehalten werden, bums, müssen die am Ende des Monats sagen, warum hast du denn hier für die Triage gezeigt? Und da würdest du am liebsten ein Foto davon machen, wahrscheinlich als Pflegerin und Pfleger, und sagen, ey, da standen 5 Tragen noch vor meiner Notaufnahme, die haben alle gewartet und ich hab mich schon beeilt. Was erwartet ihr von mir? Ne? Das nervt natürlich, weil das ist Arbeitszeit. Du kommst manchmal in deiner Freizeit sogar noch auf die Arbeitsstelle und denkst so, ey, was möchtet ihr jetzt von mir? Ich bin dann der Leidtragende. Und daran muss sich einiges ändern. Ne? Genauso wie wenn es zu Gewalt gegen Einsatzkräfte kommt. Wie lang ist der Weg, wenn wir das mal anzeigen, was wir noch alles auf uns nehmen müssen? Da muss viel mehr Vertrauen rein, viel mehr Substanz in die Unterstützung von solchen Prozessen. Die fehlt auf jeden Fall noch. Das ist noch so ein Kontra-Ding, was ich auf jeden Fall noch sehr stark sehe. Das muss noch verändert werden.
Richtig, und das macht ja auch was mit einem. Ne? Also das ist diese psychische Belastung, die ja in ganz, ganz viele Aspekte spielen eine Rolle. Das ist jetzt nicht nur Tod und Elend. Klar, das spielt auch eine Rolle. Aber es ist das Ganze drumherum. Ich hatte vor gar nicht allzu langer Zeit eine Situation, und ich bin ehrlich, ich hätte komplett ausrasten können. Ich bin mit 2 weiblichen Kolleginnen gefahren. Wir hatten einen Schwerlasteinsatz. Wir kommen denn da an und war ein schwerer Patient, Punkt. Und die Kollegin der Pflege in diesem Pflegeheim, deren erster Spruch war, na, ich habe aber schon 3 Herren gefordert, das schafft ihr ja nicht. Ich hätte ausrasten können. Ich dachte, ich drehe jetzt um, lasse ich den Scheiß hier, soll die sich was anderes suchen, ist mir Wurst. Ja. Und das haben die beiden auch gemerkt, dass ich gerade nicht glücklich bin über die Aussage, aber irgendwie, ich habe mich auch mal gefangen und gesagt, das zeigen wir mal, dass wir das gut machen, oder?
Ja, Herausforderung akzeptieren.
Wo ich einfach sage, sag mal, was hat ihr denn jetzt? Vor allem dieser Spruch, ich habe extra 3 Herren bestellt. Ich sage, ja, sorry, wir sind nicht bei Wisch. Also,
ja, genau.
Es tut mir leid, und das kriege ich leider nicht auf diesem hohen Level, wie es da jetzt mal war, sondern immer wieder kriegt man das auch gerade bei Patienten ab und zu mal so subtil mit, so, okay, der Herr hier ist gerade der Chef. Ungeachtet der Qualifikation, auch wenn da weibliche Notärzte, also Notärztinnen dabei sind oder eben Kolleginnen, die werden kaum beachtet. Und ich sag mal, ich finde das so schade und auch traurig und erschreckend. Und das macht auch was selber mit einem. Und vielmehr glaube ich, und da habe ich einfach immer die Angst, dass es was mit den Mädels macht, die mit uns zusammenarbeiten. Weil die einfach sagen, sag mal, Hackt's, ich bin doch hier Notzahn, ich bin hier die Notärztin, ja. Ich mach das so nicht umsonst. Und man kriegt keine Beachtung, man wird so in die Ecke gestellt, du bist eine Frau, du kannst es nicht. Mhm. Aber dieses Ding da in dem Heim, da, ich war so sauer.
Ja, also das, genau, würde ich auch mal sagen, hey, wir haben unsere Techniken.
Ja.
Definitiv ist es übrigens auch so, wenn man zum Beispiel Ärztinnen und Ärzte mit anderen Nationalitäten haben und die Leute sehen das und fangen dann an schon, dann siehst du es in den Augen so, oh Gott, jetzt muss ich dem das erzählen, kriege ich keinen deutschen Arzt, nach dem Motto. Und der spricht fließend Deutsch mit dir, der ist ja auch Deutscher geboren. Aber sowas kommt dann auch wieder vor, ja. Ja, da das, muss man aufpassen.
Und das ist halt der Punkt, der so eine psychische Belastung, wo man auch mal drüber nachdenken muss, ne? Das macht was mit einem. Egal, ob es jetzt so latenter Rassismus ist, ob das irgendwie eine Diskriminierung aufgrund des Geschlechtes ist. Ich habe das auch schon erlebt, denn wissen eben irgendwelche Kollegen, dass der andere oder die andere homosexuell ist. Selbst da wird man gewertet im Einsatz. Denk so,
Ja, ja.
Raff ich nicht.
Ich will auf jeden Fall, oder würde das jetzt auf jeden Fall nehmen, diese Punkte einfach nehmen, Leute, und nehmt sie mit in den Rettungsdienst, nehmt sie mit auf eure Dienststellen, wo auch immer ihr arbeitet, und arbeitet daran, das besser zu machen. Sprecht es auch offen an. Ich weiß, es ist manchmal sehr, sehr schwierig für einige, das irgendwie durchzusetzen, aber da muss man dranbleiben, gemeinsam vor allen Dingen, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter, Rettungsdienst, als Vorgesetzte, vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, denn das Leben kann schon echt gut sein, und wir haben schon einige Sachen auf den Weg gebracht, gemeinsam. Die müssen wir halt noch weiter gehen, diese Wege, und die sind manchmal halt nicht einfach, aber sie sind machbar.
Und trotzdem muss ich, trotz dieser vielen Kontras und auch Dinge, die mich manchmal auf die Palme bringen, muss sagen, ja, einen scheißgeilen Job.
Ja, ist so. Ich freue mich auch jeden Tag immer wieder, wenn ich zum Dienst muss. Zu Hause wird es manchmal nicht so verstanden, weil es ja Arbeit ist. Aber sie lieben uns trotzdem, und sie unterstützen uns auch immer wieder. Ne? Weil sie merken, dass wir unseren Job wirklich, wirklich sehr hart lieben. Und das ist auch immer noch so. Das ist nicht gelogen. Das ist wirklich, das merken wir beide immer, wenn wir uns freuen wie so kleine Hunde auf der Wache.
Es ist schon geil. Und das macht immer wieder Spaß. Und man immer wieder Herausforderungen. Und ja, also ja, es gibt viele Kontras, es gibt in jedem Beruf Kontras, auf ganz anderer Ebene, auf verschiedenen Ebenen. Und mal schauen, wie es in ein paar Jahren ist.
Haut mal eure Kontras und Pros raus, einfach in die Kommentare, retterview.de, und dann eben auf die Folge gehen. Folge 231 ist es diesmal. Und wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung auch noch mitteilt. Mike, es war wieder herrlich mit dir.
Ja.
Du bist ein bisschen blass um die Nase, muss ich sagen. Ich hoffe, dir geht's noch weiterhin gut. Bleib mir erhalten.
Wird schon. Okay. Ich kann das. Ja. Ihr Lieben, eine tolle Woche. Habt eine tolle Zeit. Bleibt gesund.
Bis bald.
Retterview Staffel 2. Gedanken, Wissen und Spaß aus dem Pflasterlaster. Mit Notfalltaxi und Sammy's Blind.